Ja, ihr Lieben, in den ersten beiden Adventsgottesdiensten wird es ein bisschen katholisch werden, weil es geht um Maria. Nun gut, nicht wirklich katholisch, wir sind evangelisch durch und durch, das bleiben wir auch. Aber in der katholischen Kirche spielt Maria ja eine sehr große Rolle und wir als Protestanten finden das eher schwierig und haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und Maria ist uns irgendwie nicht besonders wichtig. Und ich möchte das ein bisschen korrigieren. Maria war nicht irgendwer. Und darum möchte ich gerne heute über die Ankündigung der Geburt Jesu sprechen durch den Engel Gabriel. Wir haben eben diese Textlesung gehört und in der nächsten Woche über den Lobgesang der Maria. Maria hat ja daraufhin einen Lobgesang angestimmt, der es in sich hat, der wichtig ist für uns und für die Kirche, für Gemeinde. Also heute Maria, nächste Woche Maria und dann die Frage, was hat Maria und ihr Ergehen mit unserem Leben heute zu tun? Ja, nun zu dem heutigen Text. Dorothee hat ihn ja gelesen und es ist da so ein schöner, idyllischer Text. Ja? Ist das nicht wunderbar? Da kommt der Engel, Licht umstrahlt und wir kennen das von Karten, wir kennen das aus der Vorweihnachtsstimmung. Die selige Jungfrau faltet die Hände, hört ganz ergeben zu, der Engel leuchtet und strahlt und wir werden so richtig hineinversetzt in eine wohlige Vorweihnachtsstimmung. Wir werden hineinversetzt, es ist richtig schön und gemütlich und idyllisch. Das ist nicht so. Wir gucken mit unserem Idyllblick auf diese Geschichte und ich möchte zunächst diesen idyllischen Blick mal abräumen, weil das hier, was hier erzählt wird, hat nichts mit Idylle zu tun. Halten wir uns mal die harten Fakten vor Augen. Maria war unehelich schwanger. So, sie war verlobt mit Josef, aber sie ist schwanger und unehelich. Entweder ist das Kind von Josef, oder es ist von einem anderen Mann, beides in der frühjüdischen Gesellschaft und Kultur ein No-Go. Heute ist es ja nicht mehr so ein Problem, wenn Frauen unehelich schwanger werden, aber guck mal zurück vor 50, 60, 70 Jahren. Wie wäre das gewesen im Jugendbund, wenn ein Mädchen, eine 15-Jährige, 14, 15, 16-Jährige unehelich schwanger geworden wäre? Was hätte das bedeutet in unserem frommen Milieu? Das war ja gesellschaftlich insgesamt schon ein Problem, aber im frommen Milieu wäre das ein richtiges Problem gewesen. Ja? Und die frühjüdische Gesellschaft war noch viel restriktiver, also unehelich. Und Josef, das erfahren wir aus dem Matthäusevangelium, der war ja sehr kollegial. Ja, der wollte ja Maria irgendwie verlassen. Er wollte, ne, so. Und der Engel hat ihm damals gesagt, nee, bleib du mal an ihrer Seite. So, und dann geht es ja weiter. Also nichts mit Idyll. In unserem Lukasevangelium kommt ja dann sofort die Weihnachtsgeschichte. Ne? Und so denken wir uns die Ankündigung heute und dann kommt Bethlehem und das Baby ist da. Das war natürlich nicht so. 9 Monate mussten Josef und Maria mit dieser Situation leben. Wie wird es ihnen in diesen 9 Monaten ergangen sein? Wie oft wird sich Maria die Frage gestellt haben, war das wirklich ein Engel oder habe ich mir das eingebildet? Die hat ja kein Selfie gemacht mit dem Engel, ne, als Erinnerung. So, sie hat ja keine Audio gehabt von dem Engel, sie hat diese eine Erfahrung. Wie oft wird sie sich gefragt haben, habe ich mir das eingebildet? War der Engel wirklich da? Oder hatte ich doch einen One-Night-Stand mit einem römischen Soldaten und ich versuche das so zu verarbeiten? Oder Josef? Josef hat auch eine Begegnung mit einem Engel. Ja? Ist das wirklich authentisch oder versuche ich nur die Untreue, die scheinbare Untreue meiner Maria irgendwie zu kompensieren? Der Bauch wächst Monat für Monat. Ganz Nazareth tuschelt, die beiden sind nicht verheiratet, Maria ist schwanger, was ist da los? Das ist Spannung, das ist nicht Advent und Idyll und Weihnacht, das ist Spannung. Und dann erst setzt Lukas 2 ein, die Reise nach Bethlehem, die Geburt. Ich möchte uns einfach sensibilisieren, dass das spannungsgeladen war, nicht idyllisch, eine Herausforderung für diese beiden jungen Menschen in einem Provinzdorf in Galiläa. Genau. Drei Aspekte sind mir aus diesem Text wichtig geworden. Drei Aspekte, über die ich gerne nachdenken möchte. Erstens Marias Schock, zweitens Marias Jungfräulichkeit und drittens Marias Glaube. Erstens Marias Schock. Wir lesen gleich zu Beginn in dem Text, Maria erschrak. Na klar. So ein 15-, 16-jähriger Teenager denkt an nichts Böses und da steht da ein großer, lichtumfluteter Engel vor ihr. Wer von uns würde dann nicht erschrecken? Die interessante Beobachtung ist aber, dass sie gar nicht erschrickt, weil der Engel da in seiner Pracht steht, sondern ja, sie sagt, sie erschrak über die Rede und sprach, was für ein Gruß ist das? Ja. Sie erschrickt über das, was der Engel sagt und nicht, wie er auftritt in seiner Herrlichkeit. Was sagt der Engel denn da? Worüber ist Maria so erschrocken? Der Engel sagt, Maria, du bist begnadet, du hast Gnade vor Gott gefunden. Darüber erschrickt sie, ja, weil sie sich denkt, hä? Ich bin ein 15-jähriges Mädchen aus einem Provinzdorf. Ich habe keine Ahnung, was soll Gott mit mir zu tun haben? Was soll Gott mit mir zu schaffen haben? Ja? Stellt euch vor, ein 15-jähriges Mädchen in Dithmarschen, in der holsteinischen Provinz, irgendwo auf einem Dorf, ja? Vielleicht konfirmiert, vielleicht auch nicht, Realschule, und dann steht da ein Engel und sagt, Gott hat Großes mit dir vor. Und darüber erschrickt sie. Was habe ich mit Gott zu tun? Ja, sie wird irgendwie geglaubt haben, da hat jeder irgendwie geglaubt, aber so richtig Gott und ich, darüber war sie erschrocken. Gott hat etwas mit mir vor. Und sie soll begnadet sein. Ja? Und diese Irritation von Maria ist durch und durch menschlich. Sie fragt sich, sie ist erstaunt darüber, dass Gott ihr Gnade erweisen will und das kann sie nicht so richtig einordnen. Und die Pointe, was wir jetzt auch lernen können aus diesem Text, das ist Gottes Art. Maria ist nichts Besonderes, sie ist einfach nur ein Teenager, ein ganz normaler Teenager, aber Gott entscheidet sich, sich ihr zuzuwenden. Gott entscheidet sich für Gnade, für Barmherzigkeit. Ich will an diesem Mädel handeln. Gott ist gnädig und so tickt Gott. Das ist sein Stil. Und das sehen wir im Alten Testament immer wieder. Gott hat aus Gnade Abraham zum Vater des Volkes Israel erwählt. Gott hat aus Gnade Mose zum Führer Israels gemacht, obwohl er Mörder war. Gott hat aus Gnade David seinen Freund genannt, obwohl er Ehebrecher und Mörder war. Gott hat aus Gnade gesagt, Petrus, auf dich will ich meine Kirche gründen, obwohl er ihn dreimal verleugnet hat. Gott hat aus Paulus den ersten großen Missionar und Theologen gemacht, obwohl er die Gemeinde verfolgt hat. Das ist Gottes Stil, das ist Gottes Herz, Gnade und bedingungslose Zuwendung. Und das Kreuz von Jesus sagt dir, genauso schaut Gott dich an, mit einem Herz voller Gnade, mit einem Herz voller Liebe, voller Barmherzigkeit und sagt, hey du bist eigentlich no name, ja? Aber für mich bist du sehr viel wert, für mich bist du kostbar. Ich will mich dir in Liebe zuwenden. Das begreift Maria hier und ich wünsche und bete, dass ihr das für euch begreift, in Kopf und Herz und ich genauso. So, Marias Jungfräulichkeit ist der zweite Punkt. Es ist ja nicht so einfach, über unseren Glauben ins Gespräch zu kommen, mit den Nachbarn, mit den Freunden, im Fitnessstudio oder wo auch immer. Am besten ist das immer noch über eigene Erfahrungen, aber schwierig wird es, wenn es dann zu manchen Glaubensthemen kommt, die sperrig sind. Ja, die Wunder der Bibel und so weiter. Und eines der größten Anstöße im Glauben ist die Jungfräulichkeit der Maria. Also, damit ist gemeint, aus evangelischer Perspektive, dass das Kind, das in Marias Bauch wächst, eben nicht durch Josef gezeugt wurde, dass sie also nicht durch Sexualverkehr zu diesem Kind gekommen ist, sondern durch Gott. Das ist der kirchliche Lehrsatz der Jungfrauengeburt. Und ich möchte heute, das habe ich ja auch schon etwas provokant angekündigt, ja, in meiner Rundmail und auf Instagram und so, ich möchte heute, dass wir uns mal ehrlich die Frage stellen, müssen Christen das glauben? Um Christen sein zu können, ist das wirklich so, dass wir das glauben müssen, sonst geht Glaube nicht? In unserer Kirche und in der Theologie ist das kein Standard mehr. Ne? In unserer Kirche ist das klar, das ist ein Bild der Jungfrauengeburt und so, aber es ist nicht mehr wörtlich zu verstehen. Das werdet ihr weithin, nicht in jeder Kirchengemeinde, aber weithin ist das der Duktus. Und ich möchte einfach, dass wir uns die Frage stellen, ja, weil Menschen diese Fragen haben. Muss ich über dieses Ding steigen? Muss ich das glauben? Oder auch nicht? So. Ich mache die Nagelprobe. Was denkt ihr? Wer von euch denkt, ja, das muss man glauben, die Jungfrauengeburt muss man glauben, um Christ zu sein? Gerne die Hände hoch. Ja, ein Drittel würde ich sagen. Wer würde sagen, nee, das muss man so nicht glauben, man kann trotzdem Christ sein? Ja, ein bisschen weniger. Und wer ist sagen, weiß ich nicht so genau. Ja, es sind auch noch ein paar, ne? Das teilt sich interessanterweise ganz gut auf.
Das kann ja auch sein.
Bitte? Draußen. Was sagst du, René?
Das kann ja auch so immer sagen, draußen.
Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja. Also, diese Frage, müssen wir das glauben, um Christen zu sein? Diese Frage ist eine problematische Frage, weil Glauben und Müssen nicht zusammenpassen. Glauben hat etwas mit Freiheit zu tun, mit Offenheit, ja, mit Hingabe, mit Vertrauen, und Müssen hat was mit Druck zu tun, mit Zwang. Also ist diese Frage keine gute Frage. Glaube und Müssen, das passt nicht. Der zweite Gedanke: Jesus hat das ja nicht so gemacht. Jesus hat ja nicht gesagt, wenn er Leute in die Nachfolge gerufen hat, hat er ja keinen Katechismus rausgeholt und hat gesagt, so, jetzt wollen wir erstmal die ganzen Themen abklappern. Glaubst du, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat? Glaubst du, dass Mose und so weiter? Und wenn die Leute immer gesagt haben, ja, glaube ich, ja, dann passt das. Dann kannst du mein Nachfolger sein. So hat Jesus das ja nicht gemacht. Jesus hat einfach, ist in das Leben der Menschen getreten, hat sich eingemischt in ihr Leben, hat sie gerufen und dann sind sie ihm gefolgt und da waren sie seine Nachfolgerinnen und Nachfolger und irgendwann haben sie auch Dinge verstanden und geglaubt, aber guckt mal, wie lange der Petrus gebraucht hat, bis er kapiert hat mit den Heiden, das passt auch, ja? Jesus hat, wenn er berufen hat, nicht Glaubenslehren eingefordert, er hat in Beziehung gerufen. Das möchte ich uns auch kurz vor Augen halten. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir uns fragen, was bedeutet es denn? Macht es einen Unterschied, ob man das glaubt mit der Jungfrauengeburt oder nicht? Macht es einen Unterschied oder ist es eigentlich egal? Nun kann man sagen, es steht ja in der Bibel, darum glauben wir das. Kann man machen. Finde ich grundsätzlich auch gut, dass wir uns auf die Bibel berufen, aber meine Erfahrung ist, zum Beispiel im Fitnessstudio, wenn ich mit Menschen rede, ja, die mit Gott nichts am Hut haben, da funktioniert dieses Argument nicht. Zu sagen, es steht in der Bibel, darum glaube ich es. Da sagte neulich jemand zu mir, in der Bibel steht doch auch, dass Gott einen Genozid anordnet. Im Buch Josua. Das ganze Buch Josua ist voller Genozide, die Gott anordnet. Steht doch auch in der Bibel. So. Ich möchte, dass wir verstehen, was wir glauben. Ich möchte, dass wir durchdenken und verstehen, was wir denn für wahr halten und dass wir das auch anderen erklären können. Ja? dass wir nicht nur sagen, es steht in der Bibel, sondern dass wir sagen, ja, es steht in der Bibel und es ist wichtig, weil. Die Auferstehung ist wichtig, weil. Und nicht nur, ja, das glaube ich, weil es hier drin steht. Da werden viele Menschen sagen, ja, kann ich nichts mit anfangen, bin ich mit durch. Also, wie ist das mit der Jungfrauengeburt? Ich sage gleich meine Meinung. Ich glaube an die Jungfrauengeburt, beziehungsweise, dass es genau so beschrieben ist, wie in der Bibel, wie es in der Bibel gesagt wird. Und ich finde, dass es auch wichtig ist. Es ist kein Detail, finde ich, das unwichtig wäre, wo man so drüber denken könnte oder so. Ich finde es wichtig. Es ist keine Detailfrage, es steht mitten im Glaubensbekenntnis. Ja, im Glaubensbekenntnis stehen die harten Fakten. Welches Gleichnis von Jesus steht im Glaubensbekenntnis? Keins. Welches Wunder, das Jesus getan hat, steht im Glaubensbekenntnis? Keins. Welcher Teil der Bergpredigt? Auch nicht. Ja, aber mittendrin, empfangen durch die Jungfrau Maria, genau, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Warum ist das wichtig? Was hat das mit unserem Glauben zu tun, mit unserem Glauben? Um was geht es eigentlich? Ich habe gestern auf der Rückfahrt unseren Gemeindeleiter Gerald mal gefragt, Gerald, was denkst du denn, was ich morgen so sagen werde? Was wird denn die Pointe sein? Und da habe ich gemerkt, nach 10 Jahren, wie gut Gerald mich kennt. Na, da sagte Gerald, na ja, das wird was damit zu tun haben, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch war. Du wirst sagen, dass du das glaubst und es hat irgendwas mit wahrer Gott und wahrer Mensch zu tun. Gerald, bingo. Das ist genau der Punkt. Ja? Es geht um diese Aussage, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und Gott hat durch das Zeichen der Jungfrauengeburt diese Wahrheit ausgedrückt. Was heißt das, dass Jesus wahrer Gott war? Jesus war nicht einer von uns. Jesus wurde einer von uns. Jesus kommt von der Seite Gottes. Jesus kommt vom Himmel. Im Himmel, an der Seite seines Vaters, ist sein Zuhause. Und er kommt und wird Mensch. Er ist aber Gott. Warum ist das für uns wichtig? Warum ist das für dich wichtig? Es ist wichtig, weil Jesus der Einzige ist, der Gott wirklich kennt, der uns Gott wirklich vorstellen kann und der wirklich uns sagen kann, wie Gott tickt und was ihm wichtig ist. Ja, Jesus, es heißt in Johannes 1, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Johannes 1, Vers 18. Ja, Jesus ist der Einzige, der Gott wirklich kennt. Und wenn wir wissen wollen, wer Gott ist und wie Gott fühlt und wie Gott denkt und wie Gott handelt, dann können wir, sind wir auf Jesus angewiesen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn du es mit Gott zu tun haben willst, dann geht es nur über Jesus und auch nur, weil er selber Gott war und Gott ist. Die andere Pointe ist, Jesus kann nur unsere Schuld tragen am Kreuz, weil er Gott ist, weil er selbst ohne Sünde ist, weil er selbst in Freiheit diesen Weg gehen kann und nicht auch noch mit seiner eigenen Schuld beschäftigt ist. Ja, die Gottheit Jesu Christi ist wichtig, weil durch ihn erkennen wir Gott und durch ihn kann unsere Schuld wirklich gesühnt werden. Und die Jungfrauengeburt, Gott hat sich entschieden, dieses Zeichen zu setzen, um diese Wahrheit auszudrücken. Empfangen durch den Heiligen Geist, die Gottheit Jesu Christi. Und geboren aus der Jungfrau Maria, ja, dieser wahre Gott wird wahrer Mensch. Das ist das Wunder von Weihnachten. Aber wenn jemand zu mir sagt, wenn jemand mich fragt, ich möchte gerne mit Jesus unterwegs sein, aber ich kann das nicht glauben, dann sage ich herzlich willkommen. Jesus freut sich, dass du mit ihm unterwegs bist. Wer bin ich denn zu sagen, dieses Dogma muss erstmal klar sein für dich? Jesus war nicht so. Wie können wir da so sein? Mich hat in Wolfsburg, da habe ich ja viel mit Studenten gearbeitet, eine junge Frau, Medizinstudentin, gefragt, Thorsten, ich möchte gerne Christ sein, aber ich glaube nicht, dass Gott die Bibel, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat. Ich glaube Gott, dass Gott die Welt erschaffen hat, aber nicht in 7 Tagen. Muss ich das glauben, um Christ zu sein? Da habe ich gesagt, nein, das musst du nicht glauben. Ja? Du kannst einfach unterwegs sein mit Gott. Du kannst Christin werden. Herzlich willkommen bei Jesus. Und dann ergeben sich Dinge, dann entwickeln sich Dinge. Ja? Also, das ist wichtig. Ich betone die Wahrheit, die Wirklichkeit der Jungfrauengeburt, aber das als Voraussetzung einzufordern, ist nicht Jesus gemäß. Ich möchte noch einen interessanten Hinweis mit Schmunzeln von Karl Barth hier reinbringen. Karl Barth sagt, ja, die Jungfrauengeburt, da hat Gott noch einen Akzent gesetzt, nämlich gegen unsere männliche übersteigerte Selbsteinschätzung. Ne? Wir Männer, wir meinen ja, wir wären hier so die Helden in der Weltgeschichte und in der Politik, in der Kirche. Auf uns Männer kommt es an, ne? Das Patriarchat. Und es ist ja immer noch so, dass der Mann meint, er wäre eigentlich der King. So, und Gott macht deutlich, bei dem wichtigsten Ereignis in der Weltgeschichte spielt der Mann einfach keine Rolle. Ne? Josef ist zwar irgendwie wichtig als Versorger, Jesus lernt auch seinen Beruf und so, aber dass Gott Mensch wird, da wird der Mann einfach ausgeklammert und Gott lächelt ein bisschen ironisch, schmunzelnd über unsere männliche Selbstüberschätzung hinweg und sagt, nee, ihr Männer, denkt nicht zu hoch von euch, ich schaffe das Entscheidende in dieser Welt auch ohne euch. Kann man mal drüber nachdenken, ist ein interessanter Gedanke. Ich höre auch bei euch ein bisschen schmunzeln. Ja, Maria war einfach nur ein jungfräulicher Teenager, konnte nichts beitragen, sie war einfach nur Empfangende. Und das macht mir Mut auch für uns. Wir müssen nicht potent sein, wir müssen nicht die Kings sein, die Helden. Gott kann dich gebrauchen in deiner Ohnmacht, in deiner Einfachheit, in deiner Schlichtheit, einfach so, weil er sich dir zuwendet. Der dritte Punkt ist kurz, Marias Glaube. Also wir hatten Marias Schock, Marias Jungfräulichkeit und drittens Marias Glaube. Es ist umwerfend, wie Maria reagiert. Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Anders als die Männer der Bibel, ne? Ein Mose hadert, ein Jeremia diskutiert und so. Maria glaubt einfach und sagt, gut, wenn das dein Weg mit mir ist, dann will ich ihn gehen. Beeindruckend. Und dann stimmt sie eben den Lobgesang der Maria an, Magnificat, so nennt sich dieses Lied, das wir in der nächsten Woche uns anschauen, was es auch in sich hat. Ich komme zum Schluss. In diesem Text liegt für mich Verheißung und Herausforderung. Erstmal die Verheißung, dass auch du begnadet bist, wie Maria auch. Auch wenn du eigentlich vollkommen unbedeutend bist, du bist begnadet, du wirst liebevoll angeschaut. Hör das als Verheißung für dein Leben. Der Text ist aber auch eine Herausforderung, nämlich, dass wir unseren Glauben auch durchdenken, dass wir auch verstehen wollen, was wir glauben, dass wir nicht einfach alles abnicken, sondern auch keine Angst vorm Denken haben, keine Angst vorm Fragen haben, den Dingen mal auf den Grund gehen und die Herausforderung, wie Maria zu sagen, gut, Gott, wenn das dein Weg ist, ich bin dabei. Amen.